Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 15. Treibhausgasbilanzierung.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden heute nochmal das Thema Treibhausgasbilanz, Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität aufgreifen. Ihr merkt schon, ich überlege ein bisschen beim Sprechen, was ist denn eigentlich nur richtig und überhaupt definierbar? Das ist eine gute Frage. Und wie können das auch die Akteure verstehen und auch umsetzen? Und dafür ist Sarah mit da. Hallo Sarah.
Hallo Anke.
Und Sarah habe ich deshalb eingeladen, weil sie in einem Projekt unserer Hochschule arbeitet, das nennt sich KMU-Klimadeal. Da sind schon die zwei wichtigen Punkte benannt. Das Thema Klimaneutralität ist nicht nur auf politischer Ebene ein Thema, es ist für große Unternehmen ein Thema. Und die tun da auch schon einiges. Und trotzdem muss man ja mal sehen, wenn ein großes Unternehmen das tut, und das gibt es an sie, an die Lieferanten, an die Partner weiter, also das heißt auch ein kleines Unternehmen, Auftragnehmer, KMU, werden mehr und mehr mit der Thematik konfrontiert. Und da gibt es sicherlich bei dem einen oder anderen Unternehmen erstens vielleicht eine kleine Wissenslücke und zum Zweiten natürlich auch Probleme, erstens diesem Bedarf gerecht zu werden, schon aus Ressourcensicht. Und dazu ist eigentlich so ein Projekt da, was wir hier an der Hochschule machen, in dem Sarah arbeitet, um dort kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen zu helfen, diese Herausforderung anzugehen und sich mit dem Thema erstmal zu beschäftigen. Sarah, vielleicht kannst du noch mal besser sagen, was ihr eigentlich macht und mit wem ihr das macht.
Genau, also das Projekt, in dem ich arbeite, das nennt sich KMU-Klimadeal, also KMU, kleine mittelständische Unternehmen. Und genau da ist auch unser Ansatzpunkt. Also wir versuchen nicht nur den großen Unternehmen, sondern hauptsächlich KMUs quasi auf dem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten. Über das Wort Klimaneutralität können wir später dann gerne nochmal genauer sprechen, was das denn jetzt bedeutet. Und die Begleitung sieht eben so aus, dass wir, ich sage immer, wir versuchen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Also zuerst muss das Unternehmen natürlich erstmal wissen, was ist denn mein jetziger Stand? Um das herauszufinden, ist es natürlich wichtig, dass man sagt, okay, ich muss meine Treibhausgasbilanz erstmal kennen. Ich muss meinen Ist-Stand abrufen. Und von diesem Ist-Stand braucht man dann Maßnahmen, die man ableitet. Da gibt es dann einige Schlagwörter wie Science-Based Targets. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge. Also wirklich wissenschaftlich basierte Ansätze, wie man quasi die 2-Grad-Grenze nicht überschreitet. Und dann muss man erstmal Maßnahmen finden, diese Maßnahmen aufschreiben, eine Roadmap bzw. einen Plan erstellen, wie man dann quasi wirklich zu dieser Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität kommt.
Genau, du hast das gerade schon gesagt, wir können uns nochmal mit der Definition beschäftigen. Also wenn man sich so die Klimaziele der EU anschaut, dann beziehen die sich ja alle auf die sogenannten Netto-Null-Emissionen. Und es ist ein Zustand gemeint, in dem ein Gleichgewicht zwischen Emissionen von Treibhausgasen und deren Aufnahme in der Atmosphäre und in Senken herrscht.
Anna erklärt, Treibhauseffekt.
Von der Sonnenstrahlung, die auf die Erdatmosphäre trifft, werden ca. 30% in das Weltall zurückreflektiert. Die verbleibenden 70% werden auf unterschiedliche Weise absorbiert und der größte Teil in Wärmestrahlung umgewandelt. Die in der Atmosphäre enthaltenen Treibhausgase absorbieren und reemittieren diese Wärmestrahlung in alle Richtungen, sodass die Wärme in der Atmosphäre verbleibt und nicht ungehindert wieder in das Weltall entweicht. Dieser natürliche Treibhauseffekt sorgt dafür, dass die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche global durchschnittlich ca. 14 Grad Celsius beträgt und nicht, wie ohne Treibhauseffekt, minus 18 Grad Celsius. Durch den Treibhauseffekt wird die Erde also überhaupt erst bewohnbar. Dieser Effekt wird erzeugt durch natürlich vorkommende Treibhausgase und das sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Lachgas. Auf diese und die anderen im Kyoto-Protokoll genannten Treibhausgase gehen wir in einem anderen Anna erklärt ein. Der Mensch verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt. Legt man eine durchschnittliche globale Oberflächentemperatur aus den Jahren 1850 bis 1900 zugrunde, beobachten wir aktuell eine Abweichung bzw. Erwärmung, die es in diesem Maße die letzten 2000 Jahre nicht gab. Diese beobachtete Erwärmung ist physikalisch nur mit der Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre erklärbar. Seit Beginn der Industrialisierung am Ende des 18. Jahrhunderts, also seit mehr als 200 Jahren, nimmt die Konzentration von Treibhausgasen stark zu. Ursachen für diese starke Zunahme an Treibhausgasen sind die Erhöhung von Emissionen, zum Beispiel durch das Verbrennen kohlenstoffhaltiger Energieträger wie Kohle, Erdöl, Erdgas, durch eine intensive Landwirtschaft, insbesondere Tierhaltung und der Einsatz großer Mengen Kunstdünger und vieles mehr. Zugleich wurden und werden durch die Abholzung großer Waldflächen, die Trockenlegung von Mooren und die Nutzungsänderung von Böden ebenfalls Treibhausgase freigesetzt und zusätzlich diese Senken für Kohlendioxid geschwächt bzw. abgeschafft. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre lag 2021 im Jahresmittel bei 416 Parts per Million, ein Teilchen pro Million Luftmolekülen, gemessen in der Referenzstation Mauna Loa auf Hawaii und repräsentativ für die Erdhalbkugel. Dies bedeutet eine Zunahme um fast 50% gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung. Besonders steil war der Anstieg in den vergangenen 3 Jahrzehnten. Die CO2-Konzentration liegt damit viel höher als jemals zuvor in den zurückliegenden 800.000, wahrscheinlich sogar 3 Millionen Jahren. Bei Methan war 2021 mit dem Jahresmittel 1895 Parts per Billion, das sind Teilchen pro Milliarde Luftmoleküle, bereits rund das 2,5-fache des vorindustriellen Niveaus erreicht. Weil die Treibhauswirkung von Methan pro Molekül etwa 28 Mal so stark ist wie jene von Kohlendioxid, hat auch dieser Anstieg einen erheblichen Klimaeffekt. Die Konzentration von Lachgas in der Atmosphäre hat seit Beginn der Industrialisierung von 270 Parts per Billion auf 334 Parts per Billion zugenommen.
Jetzt muss man sich mal in die Rolle eines kleinen mittelständischen Unternehmens versetzen. Wie würdest du denn das für so einen Unternehmer, damit er es auch versteht, was er eigentlich tun soll oder was er erreichen soll, was die Zielstellung ist, wie würdest du es für ein Unternehmen definieren?
Also das Erste, was für die Unternehmen erstmal wichtig ist zu verstehen, ist diese Unterschiede. Also es gibt ja Klimaneutralität, Treibhausgasneutralität, Netto Null ist dasselbe wie Treibhausgasneutralität. Dann gibt es aber auch CO2-Neutralität zum Beispiel. Und also wirklich nur CO2. Und das, was die Regierung immer meint und das, über was die meisten auch sprechen, ist quasi die Treibhausgasneutralität. Das bedeutet genauso viel, wie du gesagt hast, also das, was wir ausstoßen, soll im selben Moment, nicht im selben Moment, aber soll in der Atmosphäre auch wieder irgendwo gespeichert werden, in diesen sogenannten Senken. Das könnte jetzt Grünpflanzen sein, das kann aber auch eine technische Lösung sein. Klimaneutralität im wissenschaftlichen, physikalischen Sinne, das ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Eigentlich ist das fast gar nicht möglich, weil man muss sich das so vorstellen, egal wo wir jetzt ein Haus hinstellen oder eine PV-Anlage aufhängen oder einen Baum pflanzen, jede Maßnahme, die wir in unserer Umgebung angehen, verändert irgendwo das Mikroklima. Und dementsprechend ist Klimaneutralität eigentlich gar nicht möglich, wenn wir weiterhin wirtschaften wollen, sondern dann müsste alles genauso bleiben, wie es ist und wir dürften uns nicht mehr von A nach B bewegen, beziehungsweise nur noch zu Fuß. Und deswegen sprechen wir immer von der Treibhausgasneutralität. Und CO2-Neutralität bezieht sich dann wirklich nur auf die CO2-Emissionen. Da werden alle anderen Treibhausgase ausgeblendet. Also da spielen keine Methanemissionen, keine Lachgasemissionen eine Rolle, sondern wirklich nur CO2. Und dann gibt es noch die Klimapositivität bzw. Treibhausgaspositivität. Das passiert dann, wenn ich quasi mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre entferne, als ich durch meine wirtschaftliche Aktivität ausgestoßen habe. Und wenn ich jetzt als Unternehmen quasi erstmal anfangen möchte, meine Treibhausgase zu bestimmen oder diesen Weg zu begleiten zur Treibhausgasneutralität, dann brauche ich, wie vorhin gesagt, erstmal eine Treibhausgasbilanz. Hier muss man auch mal unterscheiden, möchte ich mich auf die Produktebene beziehen oder möchte ich mich auf die Unternehmensebene beziehen? Bei den meisten Unternehmen ist gerade aktuell die Unternehmensebene, also das sogenannte Corporate Carbon Footprint, auch CCF genannt, quasi das, was am wichtigsten ist. Weil ganz häufig, vor allem bei KMUs, ist es nämlich so, dass die großen Kunden, also lass es die Automobilisten oder sonst wen sein, die haben sich den Plan gesetzt, bis 2030, 40, 50 treibhausgasneutral zu werden. Und die müssen das auch in ihrer Lieferkette beachten. Und dementsprechend müssen dann eben auch die KMUs ihre Treibhausgasbilanz aufstellen und versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu verringern.
Wenn ein Unternehmen sowas tun möchte, da könnt ihr helfen. Aber wenn ihr jetzt in eurem Projekt nicht, ihr könnt ja nicht für alle da sein, wo können die sich informieren? Also was gibt's für Standards? Kann man da, gibt's eine DIN-Norm oder gibt's irgendeinen Leitfaden oder wie macht man das? Wie geht man als Unternehmer ran?
Also für den CCF, also Corporate Carbon Footprint, da gibt es aktuell zwei Standards, die auch aufeinander aufbauen, die quasi fast dasselbe sagen, nach dem man sich sehr gut richten kann. Und der eine ist der vom Greenhouse Gas Protokoll. Das ist eine Norm, die wurde erstmals in Großbritannien veröffentlicht. Das ist aber quasi die jetzt am häufigsten verwendet wird. Um das nochmal auf eine internationale Ebene zu bringen, hat dann die ISO, also die International Standardization Organization, also die internationale Organisation für Standardisierung, auch nochmal eine Norm zur Treibhausgasbilanzierung rausgebracht. Und das ist die ISO 14064-1. Und das sind gute Standards, an denen man sich quasi langhangeln kann, um seine Treibhausgase zu bilanzieren. Diese Treibhausgase, wenn man die bilanzieren möchte, die sind erstmal unterteilt im Allgemeinen in zwei Kategorien. Die erste Kategorie sind die direkten Emissionen, also alles das, was ich direkt emittiere, wenn ich wirtschaftlich irgendwas tue. Und die anderen sind die indirekten Emissionen, die durch mein wirtschaftliches Handeln quasi nicht unbedingt bei mir entstehen, sondern vielleicht auch in der vor- und nachgelagerten Lieferkette. Das Greenhouse-Gas-Protokoll unterscheidet die indirekten Emissionen dann nochmal in die indirekten Emissionen, die dadurch entstehen, dass ich Energie beziehe. Also wenn quasi bei meinem Energiezulieferer Gas verbrannt wird, um Strom zu erzeugen, ich diesen Strom einkaufe, dann ist das sogenannte Scope 2. Das sind die Emissionen, die dadurch entstehen, dass ich Energie verbrauche. Scope 3 sind die indirekten Emissionen, die ich durch mein wirtschaftliches Handeln in der vor- und nachgelagerten Lieferkette einfach habe. Also dadurch, dass ich Produkte einkaufe, dass meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Aber auch, wenn ich auf Dienstreisen gehe, wenn ich meine Produkte verschicke, wenn ich ein Produkt herstelle, das irgendwie Energie braucht in der Lebenskette, in der Nutzungsphase, dann habe ich dort auch Emissionen, die dabei entstehen, welche ich dann quasi noch mit berücksichtigen müsste. Und beim Greenhouse-Gas-Protokoll, die direkten Emissionen, das ist der sogenannte Scope 1. Direkte Emissionen, das ist immer das, was am einfachsten zu erheben ist bei den Unternehmen. Das sind dann solche Emissionen wie, ich habe eine Fahrzeugflotte und verbrenne Diesel. Und durch diese Verbrennung von Diesel entstehen quasi direkt Emissionen, die dann mit kalkuliert werden müssen. Oder meine Heizungsanlage läuft mit Gas. Oder was auch sein kann, sind direkte Prozessemissionen. Das fällt aber bei den meisten KMUs nicht an, weil das hauptsächlich in der Grundstoffindustrie stattfindet.
Das klingt tatsächlich auch nach viel Arbeit, denn man braucht ja diese ganzen Daten, um so eine Treibhausgasbilanz zu erstellen. Ich glaube, es ist zu viel, das jetzt noch weiter auseinanderzunehmen. Es ist auf alle Fälle eine Analysearbeit, die gemacht werden muss, um dann am Ende zu wissen, wo entstehen denn die Emissionen und wo kann ich den Maßnahmen ergreifen. Also wenn du das Beispiel Scope 2 gesagt hast, wäre für mich jetzt die logische Folge, wenn ich da mit meinem Anbieter schaue, wo kann ich da Einsparungen, CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen einsparen, dann würde ich auf einen Ökostrom wechseln. Das wäre ja eine relativ simple Maßnahme, die wahrscheinlich aber im Scope 2 sehr viel bringt.
Genau, also beim Scope 2 ist es noch so, dass diese Normen zwei Arten der Bilanzierung verlangen. Und das ist einmal die marktbezogene und einmal die standortbezogene Emission. Weil ganz häufig ist es ja so, wenn ich Grünstrom einkaufe von meinem Anbieter, dann wird er nicht unbedingt bei meinem Anbieter selbst erzeugt. Das heißt, wenn ich bei den lokalen Stadtwerken bin, kann es natürlich sein, dass die irgendwie Grünstrom in Form von Solar und Biogas haben. Es wird aber für die Industrie vermutlich nicht ausreichen, alle Industrien jetzt mit Grünstrom zu versorgen. Und deswegen kaufen die Netzbetreiber und die Versorger ganz häufig Grünstromzertifikate ein. Die kommen häufig aus Wasserkraftwerken in Norwegen. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, also der Strom sucht sich immer den kürzesten Weg des Widerstands. Wenn wir hier in Sachsen leben, dann wird der Strom, den wir aus der Steckdose beziehen, vermutlich aus Kohleenergie kommen und nicht den grünen Wasserstoff, der in Norwegen erzeugt wird. Deswegen gibt es diese zwei Arten der Bilanzierung, den marktbezogenen und den standardbezogenen. Und beim standortbezogenen muss ich quasi meinen Standort als Emissionsfaktor mit angeben, also den Emissionsfaktor, den ich wirklich real physikalisch beziehe. Und dann gibt es eben diese Marktmechanismen. Wenn ich grünen Strom einkaufe, dann kann ich mir das natürlich als Null anrechnen lassen, muss dann aber in der Bilanz beide Faktoren mit angeben. Die bessere Lösung wäre es hier natürlich, auf Eigenenergieerzeugung zu setzen und zu sagen, okay, ich habe auf meinem Betrieb meine eigenen Solaranlagen, vielleicht eine kleine Windkraftanlage und kann das nutzen, um meinen Stromverbrauch sukzessive nach unten zu bekommen, mache Energiesparmaßnahmen, sodass ich quasi nicht darauf angewiesen bin, über den Markt grünen Strom einzukaufen.
Also tatsächlich nicht so einfach schwarz-weiß, wie ich mir das gerade vorgestellt habe, sondern da steckt schon sehr viel an Wissen drin und natürlich auch am Ende an Erfahrung, was im Unternehmen geht und was nicht geht. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das Projekt. Ihr habt wie viele Unternehmen, die ihr dort betreut? Kannst du da nochmal kurz dazu was sagen?
Genau, also aktuell haben wir 11 KMUs aus der Region, die als wirklich fester Partner dabei sind. Es sind tatsächlich nicht nur Unternehmen aus der Region. Also wir haben auch ein Unternehmen, das kommt aus Niedersachsen. Dann haben wir ein Unternehmen, das ist im Schwarzwald. Also ist durchaus schon auch ein bisschen weiter verteilt. Aber hauptsächlich kommen die Unternehmen tatsächlich aus der Oberlausitz. Und dann haben wir noch 3 weitere Partner, die als assoziierter Partner mit auftreten, weil die einfach ein bisschen später ins Projekt reingekommen sind und vielleicht noch nicht ganz so weit sind wie die anderen.
Und kannst du kurz was zu den Branchen sagen, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat?
Ja, diese 14 Unternehmen, die wir dabei haben, die kommen wirklich aus den unterschiedlichsten Branchen. Also es ist von etwas größeren Logistikunternehmen, die tatsächlich auch weltweit agieren, also dann schon nicht mehr KMU, über Alugießereien und Hygieneproduktehersteller hin zu, also weg vom produzierenden Unternehmen. Wir haben auch Dienstleister in der Hotelier- und Gastronomiebranche dabei. Dann haben wir auch einen Hersteller aus der Grundstoffindustrie dabei, der Beton und Kies herstellt. Also auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und von daher, im Prinzip kann jedes Unternehmen, egal welche Branche, seinen Treibhausgasfußabdruck erstellen. Hier kommt es immer ein bisschen darauf an, in welcher Ebene man tätig ist, ob man jetzt wirklich produziert oder ob man vielleicht andere Mittel und Möglichkeiten nutzen muss, wie zum Beispiel in der Hotelbranche. Da hat man natürlich ganz andere Maßnahmen, die man am Ende umsetzen kann, als in dem produzierenden Unternehmen.
Sarah, du hast uns ja gerade schon mal einen guten Einblick in so eine Treibhausgasbilanz gegeben. Und jetzt stelle ich mir wiederholt die Frage, wie macht das ein kleines mittelständisches Unternehmen, diese ganzen Daten zu erheben? Mit was für einem Aufwand ist das verbunden und wie meistern das die Unternehmen, die du betreust?
Also ich sag mal so, die meisten KMUs aus dem produzierenden Gewerbe, die betreiben schon Energiemanagement und Umweltmanagement und oder beides, manche natürlich auch. Auf jeden Fall ist es bei denen so, dass die Datenbasis schon ein bisschen besser ist. Das heißt, sie haben schon Datenaufnahmen von ihren großen Stromverbrauchern, die wissen, wo die Hauptstromverbräuche liegen, wo die meiste Energie verwendet wird. Man hat ein Abfallregister, wo man als Unternehmen eingetragen ist, wo man ganz genau weiß, wie viel Abfall wird abgeholt. Und das sind alles so Punkte, die brauche ich natürlich auch für die Treibhausgasbilanz. Das ist also meistens, also diese direkten, dieser Scope 1 und der Scope 2, das ist meistens nicht so das Problem, das aufzunehmen. Die größere Schwierigkeit besteht darin, dem Scope 3 nachzugehen, weil hier habe ich ja quasi die vor- und nachgelagerte Lieferkette, die ich betrachten muss. Also alles, was in mein Unternehmen reinkommt und alles, was wieder rausgeht. Und wenn man sich auch mal einen Mittelständler anschaut, da kann es schon in produzierenden Unternehmen dazu kommen, dass man mal ein paar hundert Zulieferer hat, wenn das überhaupt reicht. Und jetzt ist es natürlich besonders schwierig, von allen den Daten von den Produkten zu bekommen. Wenn ich es richtig machen wollen würde, müsste ich quasi jetzt zu jedem einzelnen Zulieferer gehen und sagen, hier, ich kaufe Produkt XY bei euch ein, könnt ihr mir bitte sagen, was euer Produkt für ein Product Carbon Footprint hat, damit ich das in meine CCF-Bilanz, in meine Unternehmensbilanz mit aufnehmen kann. Das ist natürlich fast unmöglich. Und da empfehlen wir immer, das Pareto-Prinzip anzuwenden für diese eingekauften Produkte und zu sagen, okay, ungefähr 30% meiner größten, also wenn ich mir alle meine Zulieferer anschaue, ungefähr die ersten 30%, also die größten Zulieferer, haben 70% meiner CO2-Emissionen. So sagt das Pareto-Prinzip. Das heißt, die wichtigsten Prozente schaue ich mir an, gehe zu denen hin und frage explizit nach den Emissionsfaktoren der Produkte. Und für die restlichen 70%, die ja dann theoretisch nur noch 30% der Emissionen ausmachen, kann man sogenannte Input-Output-Tabellen zum Beispiel verwenden. Das sind finanzgestützte Tabellen, in denen Finanzwerte von einzelnen Produktkategorien hinterlegt sind. Hier kann man quasi sagen, okay, ich kaufe Plastik ein und habe dort von einem Umsatzvolumen von so und so viel 1.000 oder Millionen Euro. Und über alle Plastikhersteller wurde quasi ein CO2-Wert ermittelt, weil man ungefähr weiß, okay, so und so viel Emissionen stößt die Plastikindustrie aus und so viel Umsatz hat die Plastikindustrie. Und von daher kann man dann quasi so prozentual runterrechnen auf, ich habe so und so viel Plastik eingekauft. Wie viel Emissionen entspricht das meinem Unternehmen? Das ist natürlich nur eine grobe Schätzung. Und das funktioniert auch nur so lange, wie wir keine Störungen in diesen Finanzsystemen wie irgendwelche Inflation und so weiter haben. Dann, wenn quasi immer derselbe Preis vorherrscht und man das ungefähr auf die Emissionen runterrechnen kann, funktionieren diese Systeme wunderbar und es ist ein gutes Mittel, um das abzuschätzen. Wenn man dann aber natürlich ein Stück weitergeht und schaut, okay, in den letzten Jahren ist es ein bisschen durcheinander geraten mit diesen Finanzmärkten, funktionieren die natürlich nicht mehr so gut. Aber um eine erste Abschätzung der groben Emissionen zu erhalten, ist das ein gutes Mittel. Wenn man ein bisschen genauer gehen will und jetzt nicht unbedingt jeden Kunden anfragen möchte, dann muss man über einen spezifischeren Wert gehen. Da kann man zum Beispiel auf Datenbanken zurückgreifen und guckt dann, wie viel Kilogramm eines spezifischen Kunststoffs habe ich zum Beispiel eingekauft und welchen Emissionsfußabdruck oder welchen Product Carbon Footprint hat dieser Kunststoff. Und damit kann ich das dann verrechnen und quasi am Ende meine CO2-Äquivalente pro Kilogramm Kunststoff berechnen. Das ist natürlich aber auch ein bisschen aufwendiger, als über diese Input-Output-Tabellen zu gehen.
Da habe ich gleich mal zwei Fragen. Erstens, wer erhebt denn diese, also wer legt diese Daten fest? Sind die vertrauenswürdig, valide? Kann man die wirklich verwenden, auch in den Datenbanken? Und müssen die Unternehmen dafür bezahlen? Kostet das Geld? Und jetzt hast du, das ist jetzt noch eine dritte Frage, den Product Carbon Footprint angesprochen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil vorher haben wir ja über den Unternehmensfußabdruck gesprochen.
Fangen wir mal mit den Datenbanken an. Also da gibt's ganz unterschiedliche. Da kann sich auch jeder, der dann noch mal ein bisschen Interesse hat, auf unserer Website kmu-klima-deal.hszg.de darüber informieren, welche Datenbanken es noch alles gibt. Auf jeden Fall gibt es dort welche, die auf Bezahlebene sind. Da gibt es aber auch welche, die kostenlos zur Verfügung stehen. Also die Bundesregierung hatte zum Beispiel das GEMIS, die GEMIS-Datenbank, auf der kostenlos Daten ausgegeben werden. Und je nachdem, welche Datenbank man verwendet, ist sie natürlich valider oder weniger valide. Also man kann jetzt natürlich sich nicht darauf verlassen, wenn irgendwelche Organisationen, Vereine Zahlen hochstellen oder man eine Zahl in einem Zeitungsartikel findet, dass die unbedingt nachprüfbar ist. Deswegen sollte man da wirklich auf wissenschaftliche Datenbanken zurückgreifen, wo die Daten dann auch validiert worden sind. Und wenn wir den Product Carbon Footprint betrachten, also hier haben wir nochmal einen ganz anderen Ansatzpunkt wie beim CCF. Beim Unternehmens Carbon Footprint, da schaut man sich ja quasi das komplette Unternehmen an. Also man guckt sich an, was geht insgesamt komplett in mein Unternehmen rein, was mache ich in meinem Unternehmen und was geht komplett aus meinem Unternehmen raus. Und beim Product Carbon Footprint gibt es wieder ein bisschen einen anderen Ansatz. Hier guckt man sich quasi den Lebenszyklus eines Produktes an. Also ich schaue mir dann an, von den Rohstoffen, die ich für mein Produkt brauche, wie werden die Rohstoffe angebaut, wie werden die hergestellt, wo kommen die her? Also muss ich vielleicht irgendwelches Erdöl aus dem Boden holen, das raffinieren? Also wirklich von der Wiege, sagt man da, bis zur Bahre. Also wirklich über den kompletten Lebenszyklus. Was passiert, wenn ich mein Produkt nutze? Welche Emissionen stoße ich dabei aus? Oder welche anderen Umweltschäden treten dabei auf? Bis zum Recyclingprozess. Also wenn ich dann am Ende des Lebenszyklus meines Produktes das Produkt wieder recyceln kann, vielleicht muss ich es entsorgen, es wird thermisch verwertet. Oder es gibt wieder Produkte, die ich zurückführen kann in den Zirkel. Beim Product Carbon Footprint schaue ich mir quasi diesen kompletten Kreislauf an. Und beim Unternehmensfußabdruck geht es eher darum, was kommt rein, was geht raus aus dem Unternehmen. Also es sind schon auch, dieser Kreislaufgedanke ist schon auch mit dabei, weil ich auch beim Unternehmensfußabdruck gucken muss, wie meine Produkte am Ende entsorgt werden. Dieser wirkliche Kreislaufgedanke ist aber beim Product Carbon Footprint noch ein bisschen stärker ausgeprägt und bezieht sich wirklich nur auf ein Produkt, spezifisch auf ein Produkt. Und dort werden solche Sachen wie zum Beispiel, wie kommt mein Mitarbeiter, der das Produkt herstellt, auf die Arbeit, meistens als sogenannte Abschneidekriterien aus der Bilanz rausgelassen, weil die für das Produkt an sich meistens nicht so eine wesentliche Rolle spielen.
Das war ein schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, weil ich frage mich die ganze Zeit, ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen für ein Unternehmen, das am Ende ein Produkt hat, ne, wo man dem Produkt was zurechnen kann, wo man was auf das Unternehmen berechnen kann. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage, wir haben ja auch sehr viele Unternehmen, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, also die haben sich eingemietet in irgendeinem Büro, können also relativ wenig im Bereich der Energieversorgung tun. Sie haben zum Teil Mitarbeiter im Homeoffice. Remote-Arbeitsplätze ist so ein Thema. Es gibt Server, die genutzt werden. Was können die eigentlich tun? Wie sieht da eine Treibhausgasbilanz aus? Was muss dort erhoben werden?
Na, im Prinzip kann man auch hier wieder sagen, ich schaue mir dieselben Kategorien an, also Scope 1, 2, 3. Scope 1 wird wahrscheinlich nicht viel anfallen. Das sind dann vielleicht, wenn ich Dienstfahrzeuge habe, die dem Unternehmen gehören, die Diesel- und Benzinverbräuche. Ansonsten gibt es ja keine Emissionen, die durch den Produktionsprozess entstehen. Bei Scope 2 ist es dann quasi der eingekaufte Strom. Hier könnte man natürlich sagen, okay, man kann natürlich seinen Vermieter vielleicht ein bisschen auf den Vermieter etwas Druck ausüben, dass nachhaltige Stromerzeugung geliefert wird, also eine Solaranlage auf dem Dach adaptiert wird. Wir arbeiten jetzt gerade tatsächlich auch mit einem Projektpartner zusammen. Da ist genau das die Frage. Also die kriegen immer wieder von Kunden quasi diese Anforderungen und die sind jetzt auch schon dabei, Standards zu etablieren, wie quasi Kunden, die sich in Bürogebäude einmieten, nachweisen können für ihre eigene Treibhausgasbilanz, dass das Gebäude, in dem sie sind, ökologisch sinnvoll nutzbar ist. Und da gibt es auch wieder Standards, die sich quasi spezifisch auf Gebäude spezifizieren, die nachweisen, dass ein Gebäude sich zum Beispiel 100% selbst mit erneuerbaren Energien versorgt oder das Belüftungssystem besonders gut ist. Genau solche Dinge. Oder alternativ kann man natürlich dann auch Grünstrom einkaufen. Hier hat man dann zwar wieder den standard- und marktbezogenen Emissionsfaktor, den man berücksichtigen muss, aber immerhin darf man ja beide angeben und man sieht ja dann schon, dass das Unternehmen auch was macht. Und in der vor- und nachgelagerten Lieferkette ist es eben so, auch hier sollte man dann quasi gucken, welche Produkte kaufe ich ein. Das wird wahrscheinlich viel Rechnertechnik und vielleicht Papier sein, je nachdem, ob man schon ein papierloses Büro ist oder nicht. Also hier wäre auch nochmal ein Ansatzpunkt, vielleicht Papiervermeidungsstrategien sind möglich und natürlich die Serverleistung, wenn man hier noch darauf achtet, dass die Server mit Grünstrom betrieben werden, Postsendungen vielleicht neutralisieren. Also die Deutsche Post bietet da, glaube ich, oder DHL bietet, glaube ich, einen klimaneutralen Versand an. Der wird zwar, glaube ich, auch nur kompensiert, aber es ist immerhin etwas, was man tun kann. Und weil du das Thema Homeoffice angesprochen hast, auch das müsste eigentlich mit in die Bilanz rein. Weil im Prinzip geht es darum, dass ich meine das Prinzip hinter dieser Betrachtung der vor- und nachgelagerten Lieferkette ist genau das, dass ich nicht einfach Prozesse auslagern kann und dann quasi diese Prozesse nicht mehr auf meine eigene Bilanz schlagen. Wenn man sich nochmal ein produzierendes Unternehmen anschaut, würde das bedeuten, okay, ich habe einen dreckigen Prozess, in Anführungszeichen dreckig, der viele Umweltauswirkungen hat und ich sage jetzt einfach, ich verschiebe das ins Ausland und dann sehe ich es nicht mehr in meinem eigenen Unternehmen und damit spielt er keine Rolle mehr für mich. Und damit genau das nicht passiert, gibt es eben diese vor- und nachgelagerte Lieferkette, die man beachten soll. Und dadurch kann ich diesen Prozess nicht einfach aus meinen Emissionen auslagern, sondern muss ihn mit aufnehmen. Und das ist nämlich das genau das Gleiche bei Homeoffice. Also nur weil der Strom nicht mehr in meinem eigenen Bürogebäude verbraucht wird, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht aus meiner wirtschaftlichen Tätigkeit heraus passiert, dass dieser Mehrverbrauch dann bei den Arbeitnehmern zu Hause stattfindet. Also das sollte auch mit aufgenommen werden.
Ja, wichtig zu wissen. Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Maßnahmen auch angesprochen. Ja, das ist ja eigentlich, worauf wir hinaus wollen. Die Treibhausgasbilanz ist die Basis, damit wir erstmal wissen, wo wir stehen. Und wir wollen uns ja verbessern. Das ist ja die Zielstellung. Kannst du noch mal ein paar Maßnahmen nennen, die so typisch sind, die man in den verschiedenen Scope-Bereichen einsetzen kann? Oder umsetzen kann, ist vielleicht besser gesagt.
Also für das produzierende Unternehmen, was ja auch wahrscheinlich die meisten sind, die eine Treibhausgasbilanz erstellen, Der Scope 1, also die direkten Emissionen, das ist natürlich ganz schlüssig. Das klassische Energiemanagement, also ich versuche, meinen Heizungsverbrauch zu reduzieren. Wärmerückgewinnung spielen da eine große Rolle. Dann Scope 2, natürlich Energieeffizienz, LED-Lichter, wer kennt's nicht, dann auch für den Stromeinkauf bei Kompressorenanlagen, das gute alte, Anführungszeichen, Löcher stopfen. Also hat jeder schon mal gehört, der sich irgendwie mit Energie auseinandersetzt, was ein Unternehmen dazu anfallen. Und dann natürlich auch der Grünstrombereich. Spannend wird es dann, wenn man nämlich in die vor- und nachgelagerte Lieferkette guckt. Hier müsste man wirklich anfangen zu sagen, okay, welche Produkte kaufe ich denn überhaupt ein? Gibt es Möglichkeiten, auf Produkte zurückzugreifen, die vielleicht einen besseren Emissionsfaktor haben? Hier haben KMUs manchmal leider das Problem, dass man als nicht unbedingt hochgerankter Kunde auch nicht immer die Auswahl von den Lieferern hat und dementsprechend häufig dankbar ist, wenn man einen Zulieferer hat, der einem das Produkt anbietet und dort eben nicht so den Spielraum hat. Aber auch hier gibt es Spielräume, in denen man quasi sagt, okay, vielleicht gucke ich mir mein Produktdesign im Allgemeinen nochmal an und kann auf das ein oder andere noch eingesetzte Plastikteil, den ein oder andere Gramm Metall da weniger verzichten, um quasi mein komplettes Produkt leichter zu machen, dann aber auch im Nachgang, zum Beispiel beim Transport, die Emissionen zu verringern, weil meine Produkte leichter sind. Oder ich passe mein Packformat an und kann damit den Transport verbessern. Oder ich gucke drauf, wenn ich ein Waschmaschinenhersteller bin, dass meine Waschmaschine eben weniger Strom während des Verbrauchs hat oder dass sie eben am Ende des Lebenszyklus recycelt werden kann. All diese Maßnahmen sind quasi Maßnahmen, die ich gucken kann in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, die mit dem Produktdesign zusammenhängen. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, meine Mitarbeiteremissionen, also wie kommen die Mitarbeiter zum Unternehmen, das spielt tatsächlich bei den meisten produzierenden Unternehmen eine untergeordnete Rolle, aber auch hier könnte man sagen, man stellt Anreize zur Verfügung, wie Mitarbeiterfahrräder, Bahncards und was es nicht noch alles gibt. Und Dienstreisen müssen vielleicht auch nicht mehr so häufig gemacht werden, sondern man sitzt mehr auf Online-Konferenzen. Das sind so vor- und nachgelagerte Maßnahmen in der Wertschöpfungskette. Spannend wird es dann, wenn man weg von den produzierenden Unternehmen geht und in andere Branchen guckt. Zum Beispiel in der Hotelier- und Gastronomiebranche haben wir auch einen Projektpartner im KMU-Klimadeal dabei. Dort sind die Maßnahmen meistens gar nicht so einfach zu finden. Also klar, typische Energiesparmaßnahmen gehen da auch. Aber ich kann natürlich nicht meinem Hotelgast sagen, so, du darfst jetzt nur noch bei 29 Grad duschen, weil dann war er nur noch einmal Hotelgast und kommt wahrscheinlich nie wieder. Und dementsprechend wird dort oft der Ansatz des Green Nudgings genutzt. Green Nudging bedeutet so viel wie grünes Schubsen. Also man versucht den Leuten so unterbewusst zu vermitteln, dass es gut ist, was Nachhaltiges zu tun. Das hat viele Ansätze, da gibt es viele Beispiele. Wenn man sich mal so ein Buffet vorstellt, die meisten Leute gehen tatsächlich psychologisch gesehen immer am Anfang des Buffets gleich an die ersten Teller. Wenn dort jetzt nicht das Fleisch, sondern das Gemüse liegt, kann man seinen Emissionsfußabdruck der vorgelagerten Lieferkette, weil ich ja die Lebensmittel gekauft habe, schon reduziert, weil dadurch, dass man quasi ein größeres Gemüseangebot hat und das effektiver vorne präsentiert, greifen die meisten Menschen dann tatsächlich mehr auf Gemüse als auf Fleisch- und Fastfood-Produkte zurück. Das ist so das Beispiel des Green Nudgings. Ein anderes Beispiel, weil ich ja vorhin die Duschen angesprochen habe. Vielleicht ist das dem einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal aufgefallen, wenn man im Hotel so einen kleinen Thermometeranzeige an den Duschen hat. Teilweise gibt es das auch mit Smiley-Modell. Das ist vor allem bewiesen, dass das bei der jüngeren Generation den Anreiz bietet, schnellst duschen und den Smiley quasi nicht in einen gelben oder roten Bereich zu bekommen, sondern möglichst wenig Temperatur, möglichst schnell, damit der Wasserverbrauch nicht steigt und quasi der Smiley auf der Temperaturanzeige nicht in den traurigen Bereich rutscht.
Also Anreiz- und Belohnungssysteme funktionieren sozusagen.
Manchmal besser als Zwang.
Das glaube ich gern. Zum Schluss würde ich jetzt trotzdem noch ein Thema ansprechen, was wir auf keinen Fall auslassen dürfen, wenn wir über die Treibhausgasneutralität sprechen in Unternehmen. Wenn ich denn ein effizientes Energiemanagement habe, ich habe ganz viele individuelle Maßnahmen für mein Unternehmen gefunden, habe die auch umgesetzt, ich bin deshalb immer noch nicht treibhausgasneutral. Was mache ich jetzt? Jetzt kompensiere ich. Gibt es da Hinweise, Tipps für die Unternehmen?
Am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass es Restemissionen gibt. Wir sprechen hier wirklich nur von Restemissionen, weil wir sollten schon darauf achten, dass man am Anfang so viel wie es geht vermeidet, dann reduziert und wenn das gar nicht mehr funktioniert, dann habe ich Restemissionen, die ich kompensieren kann. Wenn ich Kompensationsprojekte mache, sollte ich darauf achten, dass ich mir jetzt nicht unbedingt den billigsten Anbieter suche, der so im Internet vorhanden ist, sondern dass ich vielleicht auch erstmal in meiner vor- und nachgelagerten Lieferkette gucke, welche Möglichkeiten zur Kompensation gibt es da. Da sprechen wir von Insetting. Das bedeutet so viel, wie ich versuche, in meiner vorgelagerten Kette meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem ich Projekte dort umsetze. Ein Beispiel dazu könnte sein, ich kaufe Plastik ein und finanziere ein Projekt bei meinem Zulieferer. Das können sich meistens auch nur größere Unternehmen leisten. Aber ich finanziere ein Projekt bei meinem Zulieferer, der ein innovatives Produktkonzept für Bioplastik hat. Dadurch wird mein Fußabdruck reduziert, weil ich diesen Kunststoff in meiner Spritzgussproduktion brauche. Und so könnte man quasi diese Insetting-Maßnahmen betreiben. Oder ich kaufe einen Betonstein, um meine Flächen neu zu pflastern. Auch da kann ich darauf achten, dass ich quasi in meiner vorgelagerten Lieferkette quasi Steine kaufe, die einen niedrigeren CO2-Fußabdruck haben und das vielleicht schon kompensieren. Aktuell gibt es sowas noch nicht, aber vielleicht bald. Wir lassen uns überraschen. Wenn es Neuigkeiten gibt, gibt es bestimmt eine neue Podcast-Folge dazu. Und ansonsten, wenn das gar nicht mehr funktioniert, dann greife ich eben auf Kompensationszertifikate zurück. Und hier gibt es gewisse Standards wie den Goldstandard und noch viele andere Standards, die wirklich spezifische Kriterien festlegen, auf die man sich dann wirklich verlassen kann oder auf die man sich meistens verlassen kann, dass dann auch wirklich die CO2-Emissionen, die angegeben werden aus der Atmosphäre, in Tanken gespeichert werden. Aber nur weil ich eine Treibhausgasbilanz habe, heißt es noch lange nicht, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Also die Treibhausgasbilanz, wenn man irgendwo liest, verifizierte Treibhausgasbilanz nach ISO 14064, das heißt, bedeutet nur, dass das Unternehmen weiß, wie viel CO2-Emissionen es ausstößt. Also es ist noch kein Zeichen dafür, dass man irgendwas positiv oder negativ macht, sondern es ist nur das Zeichen dafür, dass man quasi weiß, wie viel man ausstößt.
Ich denke, du hast uns aber gut nahegebracht, dass man daraufhin Maßnahmen, die für das Unternehmen individuell zugeschnitten sind, umsetzen muss. Erstmal natürlich sich überlegen muss, umsetzen muss und dann natürlich auch nachweisen muss, dass man bestimmte Emissionsminderungen erreicht hat. Also ich denke, das hast du gut uns erklärt und vielleicht ist das eine oder andere Unternehmen, die unsere Folge heute gehört haben, jetzt hoch motiviert und können die sich bei euch melden?
Das Projekt ist leider schon fast vorbei. Ich denke vor allem, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Aber es wird natürlich weitere Infos auf unserer Website geben.
Genau, die wurde ja schon gesagt. Also wir unterstützen da sicherlich weiter gerne Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, vor allem natürlich aus der Region und sind da auch an einem Austausch interessiert. Ich glaube, das kann man sagen, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also meldet euch gerne.
Genau, dann vielen Dank, Sarah. Es war wie immer sehr informativ und wir haben viel gelernt. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Du hast es ja schon angeteasert. Ich denke mal, wir reden noch mal über Pflanzenkohle und wir reden vielleicht auch noch mal über viele andere Dinge.
Könnte möglich sein.
Danke.
Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU-Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustain University Grid 65, Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.